Vorlesung im Tempel trifft. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich vielleicht etwas, ja, so in einem etwas vertraulicheren Kreis spreche über eine Verwirklichung, von der ich glaube, dass es wichtig ist, sie mitzuteilen. Ich dachte, dass ich dann im Anschluss vielleicht sehe, ob ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt und wir über die Fragen sprechen und dann sogar weitergehen. Und ich fürchte, dass eine kleine Überraschung vorbereitet worden ist. Wir hoffen, sie kommt. Die Überraschung, ich weiß nicht, was es ist, aber was immer es ist, dann machen wir das Bild. So muss ich sehen, könnt ihr mich alle akustisch verstehen? Ja, da hinten wird es vorne schon. Als ich in den Reisevorbereitungen war und mit einem gewissen Maß an Reisefieber daran ging, ist es jetzt verflogen, glücklicherweise, habe ich mich ein bisschen so in die Zukunft geschaut. Ich war ja schon einmal im Himalaya und weiß, wie, wenn man in den Himalaya geht, eigentlich diese Berge direkt zu einem sprechen. Es ist ganz unwahrscheinlich toll zu sehen, wie man in den Himalaya-Gebirgen sofort eine Art Gottesverwirklichung machen kann. Das ist sehr schön. Eines meiner Gottbrüder hatte, bevor er zum Krishna-Bewusstsein kam, sich einfach in den Gangesfluss gesetzt, also auf einem Stein im Gangesfluss, und einfach meditiert, so in einer, sagen wir mal so, nach dem Prinzip Achtsamkeit zu üben auf das, was man sieht, und hörte plötzlich, wie der Ganges, wo der Mutter Ganges das Om intoniert werden. Und zwar mit all den Obertönen. Das klingt wie ein Chor. Und dann hörte er, wie sich aus dem Om heraus der Hare Krishna Mantra herausschälte. Also solche Verwirklichungen macht man im Himalaya. Was man aber auch macht als Verwirklichung ist, dass man seine eigene Unbedeutsamkeit ganz klar erkennt. Und zwar nicht in einer Art Minderwertigkeitskomplex, sondern in einem tief empfundenen Gefühl der Demut. Man geht dort und die Berge sind so viel höher als man selber. Sind einfach so schön, diese Gebirge. Sie sprechen etwas von den letztendlichen Dingen, von den erhabenen Sachen und so weiter. Sie sprechen vom Himalaya, gell? Ja. So, wir leben sehr oft in unserer ganz kleinen Flow-Welt, wo wir unsere Flow-Geschichten, unser Flow-Alltagsleben dermaßen ernsthaft nehmen, dass wir uns total darin verlieren. Stimmt? In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine Geschichte vom Flow erzählen. Es gab einmal einen Flow, der beschloss, mit seiner Familie in das Ohr eines Elefanten umzuziehen. Aber er dachte, dass es angebracht sei, den Elefanten vorher noch einmal von seinem Plan zu informieren. Und so sagte er in das Elefantenohr, ich beabsichtige mit meiner ganzen Familie, in dein Ohr umzuziehen. Ich betrachte es als fair, dir das mitzuteilen. Wenn du innerhalb einer Woche noch keinen Einspruch erhoben hast, gehe ich davon aus, dass es dir erlaubt ist, dass es dir genehm ist und du uns die Mieterlaubnis erteilt hast. Stillschweigend. So, der Elefant hörte nicht einmal von dem Floh. Er nahm das überhaupt nicht zur Kenntnis. Der Floh war sehr seriös, sehr ernsthaft. Er nahm es überhaupt nicht mal zur Kenntnis, den Floh. So nach ungefähr einem Monat drängte es die Frau, den Elefantenohr zu verlassen. Sie wollte lieber zu ihren Verwandten und Freunden unter dem Büffelschwanz ziehen. Von dem Freund des Leitbüffels aus der Nachbarherde. Das hat er sich so rumgesprochen. Und da waren also viele Verwandten. Und so drängte sie ihren Flo Ehemann jeden Tag. Wir müssen umziehen. Es ist nicht tolerierbar hier. Nun, der Flo, der seine Welt so wichtig nahm, dachte sich, wenn er das jetzt nach so kurzer Zeit, es war ja nur ein Monat verschlossen, dem Elefanten mitteilen würde, würde der beleidigt sein, dass man auszieht von ihm. Und so, er war eine sehr anständige Person, nicht in seiner Flohwelt, so sagte er dann zu dem Elefanten, so taktvoll wie möglich, mein lieber Elefant, es hat also überhaupt nichts mit dir zu tun. Dein Ohr ist warm und feucht. Wir fühlen uns wohl hier. Aber meine Frau hat also verwandtschaftliche Gefühle, die sehr stark in ihrem Herzen sind. Marjis, ne? Sehr beziehungsorientiert. Deswegen nimm es nicht krumm. Es liegt wirklich nicht an dir. Wir wollen unser Quartier verlassen. Wenn du in einer Woche noch keinen Einspruch erhoben hast, dann gehen wir davon aus, dass es deine Billigung findet. Der Elefant nahm den Flo überhaupt nicht zur Kenntnis. Er hörte das nicht und er lebte da und er konnte damit auch nichts anfangen. Und so sagte er, und so kam es keine Antwort, woraufhin dann der Flo mit seiner Familie mit gutem Gewissen umzog. Ganz ruhig und bedacht. So, diese Geschichte zeigt uns, wie der Flo total überzeugt war von seiner kleinen Welt, die für ihn sehr groß war. Aber der Elefant sich überhaupt nicht darum scherte. So ist es auch mit uns. Wir sind im Universum höchst unbedeutend. Wir sind in Deutschland höchst unbedeutend. Wir sind sogar in diesem Landstrich höchst unbedeutend. Das Universum, im Universum sind wir nicht sehr wichtig. Wir sollten nicht so viel Aufregung machen um unser Leben, um unser Flo-ähnliches Leben. Darüber könnt ihr nicht lachen, oder? Wir nehmen uns viel zu ernst. Und wenn wir in die Himalaya-Gebirge kommen oder wenn wir auf ein Festival kommen, wie das Jamaishtami-Festival, merken wir plötzlich, wir sind eigentlich nicht besonders wichtig. Wie siehst du das, Nils? Kann man so sehen. Ja. Nun, ich habe in der letzten Zeit viel über Demut gesprochen, als eine absolute Notwendigkeit im spirituellen Leben. Demut heißt, das Gefühl zu entwickeln, eine wirkliche Sicht, eine Sicht von der Wirklichkeit zu sehen. Nicht mehr so wie der Flo, der sich so ernst nahm, nicht, und da große Ankündigungen machte und größere Mietsverträge da ausgesprach. Nicht? Einfach mal eine Sicht der Wirklichkeit zu haben, dass wir unbedeutend sind. Doch auch für uns, die unbedeutende spirituelle Seele, oder für uns ein unbedeutender Mensch, besteht eine sehr große Hoffnung, etwas Bedeutungsvolles mit unserem Leben anzufangen. Wir müssen, wie Prabhupada so schön sagt, den Brahma-Plan herausfinden. Der Brahma-Plan ist der Plan, den Gott mit jedem Lebewesen hat, auch mit kleinen Flöhen wie wir. So, in dem Augenblick, wo wir in diesem Plan unseren Platz finden, werden wir plötzlich mit Krishna verbunden und dann sind wir in gewisser Weise bedeutsam. Wir werden Instrumente darin, Krishnas Plan in dieser Welt zu verwirklichen. Jeder von uns, der oder die mit dem Brahman-Plan, dem spirituellen Plan Krishnas verbunden ist in seinem oder ihrem Leben, wird sehen, dass wir trotz unserer flohhaften Winzigkeit plötzlich Bedeutsamkeit bekommen und plötzlich ein bedeutungsvolles und wichtiges Leben führen. Wenn wir aber nicht diesen Platz in dem Brahman-Plan einnehmen, und werden wir vergeblich versuchen, in den vielen Schichten unserer komplexen Persönlichkeit unser Selbst zu finden. Nicht? Heute sagt man sehr oft, ich möchte mich selbst verwirklichen. Ich möchte wissen, wo mein Platz ist. Geht man tief in tiefe Gespräche und meine Emotionen sind manchmal so und dann manchmal so und manchmal so. Und in der Kindheit bin ich bestimmt einmal zu lange an den Ohren gezogen worden von den Eltern. Und habe deswegen ein und so weiter. Das findet man oft im modernen Gerede. Obwohl es vielleicht wichtig ist, vielleicht sinnvoll ist, ein bisschen über die Länge des Ohrgezogenwerdens zu meditieren, ist es nicht von letztendlicher Lösung. Letztendliche Lösung ist, wenn wir uns finden, realisieren in dem Plan Gottes. Wenn wir uns realisieren, wenn wir in diesen Plan Krishnas eingehen. Denn im Augenblick, wo wir nach dem Plan Krishnas handeln, in dem Augenblick verändert sich unsere ganze Wirklichkeit. Was nämlich passiert ist, dass wir aus der bedingten Ebene, wo unsere komplexe Persönlichkeit angesiedelt ist, auf die Ebene, auf die spirituelle Ebene erhoben werden. In dem Augenblick, wo ein Devotee Devotional Service tut, ist er auf eine Spirit, kommt plötzlich eine absolute Kraft in sein Leben. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von einer kleinen Ameise, die in einer Blume ist. Wenn diese Blume, so sagte Srila Prabhupada, kann sie jetzt nicht zu den Detis geben, weil sie aus meiner Gelande kam, die mir gegeben ist, aber wenn diese Blume mit der Ameise vor die Lotusfüße von Nitananda platziert wird, so küsst die Ameise die Lotusfüße Krishna und wird befreit vom materiellen Dasein. Mit anderen Worten, mit der Berührung, mit der Berührung, so war das Erika. Ja, was war das? Mit der Berührung, die diese Ameise mit den Lotusfüßen Nityanandas macht, hört sie auf, eine Ameise zu sein. Sondern wird eine spirituelle Seele, die befreit ist, die mit Krishna zusammen ist. So ist es auch mit der Berührung durch den hingebungsvollen Dienst, kann eine ganz gewöhnliche, flow-ähnliche Existenz zu etwas Bedeutungsvollem werden. Weil man plötzlich in einem Brahman-Plan sich wiederfindet. Könnte man diesen Punkt verstehen? Es gibt sowas in dieser Welt, zum Beispiel mit Berührung mit ein bisschen Zyankali, hört das Leben, die Lebensluft auf, also hört das Leben auf, mit einer Sache, die so machtvoll ist, wird plötzlich eine unglaubliche Veränderung im Leben gemacht. Oder sagen wir, wenn jemand in ein Flugzeug steigt, mit der Berührung mit dem Flugzeug, bewegt er sich denn nur, wie schnell kann man laufen, die dann? 20 Stundenkilometer, wenn man schnell hat, oder? 36 Stundenkilometer. Ja. Wenn man in dem Flugzeug drin ist, mit dieser Tatsache, ist man plötzlich 700 Stundenkilometer. So kann man auch mit der Berührung, mit dem Devotional Service, aus dieser Flow-ähnlichen Wirklichkeit herauskommen. Unsere Bedeutung ist im Devotional Service. Außerhalb davon sind wir Flöhe, kosmische Flöhe, schwere Flöhe, 42 Kilogramm oder wie schwer bist du dann, die wirklich? Das sagt man nicht in der Öffentlichkeit. I'm sorry. Eine Lady sagt nicht schwer. Ich habe also keine Idee. I have no idea about kilos. If it was too much, I'm sorry.
weil die einfach
also 50 Kilogramm schwere Flöhe, die sich so viel von ihrer Wirklichkeit, von ihrem Leben, aus ihrem Leben machen. Dies kann man sehr schön verwirklichen im Himalaya-Gebirge. Manchmal sagen Leute, wenn man so hart predigt über die Unbedeutsamkeit, dass man den Minderwertigkeitskomplex hervorbringt. Und es kann sein, wenn jemand immer über seine Unbedeutsamkeit ist, das ist typisch in vielen Briefen, die ich bekomme, schreiben die Autoren und Autorinnen dieser Briefe immer darüber, jetzt muss ich dir wirklich meinen ganzen, jetzt werde ich dir meinen ganzen, wie schlimm ich bin, erzählen, damit du mich ordentlich smasht. Das höre ich sehr oft in den Briefen. Und dann fangen sie an zu erzählen, wie sie doch neidisch sind und doch dies sind und das jenes. Auf diese Art und Weise kann man sich nicht wirkliche Demut entwickeln, sondern Minderwertigkeitskomplexe, was schädlich ist für den inneren Wachstum. Das materielle Bewusstsein, weil man über materielle Dinge nachdenkt, wie Neid und Zorn und Eitelkeit und so weiter. Wirkliche Demut oder seine Unbedeutsamkeit zu erkennen, ist was ganz anderes. Da meditiert man über spirituelle Dinge, dass ich ein Teil Krishnas bin, dass ich sagen wir mal, ganz und gar von seiner Barmherzigkeit abhänge. Und da meditiere ich über spirituelle Dinge. Das ist spirituelles Bewusstsein, wirkliches Demut. Es besteht ein Riesenunterschied zwischen Minderwertigkeitskomplexen und Demut. Versteht ihr das? Weil es einmal um die Meditation über Materie geht, nicht? Wie man es sehr oft macht, wenn man jung ist und dies ist nicht gut und das ist nicht gut und hier implodiere ich und hier und so weiter. Das ist nicht sehr vorteilhaft fürs spirituelles Leben. Wir sollten nachdenken, wie wir winzig kleine Teile sind, abhängig von der Barmherzigkeit Krishna. Und dann sind wir im Krishna-Bewusstsein und im spirituellen Bewusstsein vertieft. Ich möchte abschließen mit einer sehr schönen Illustration aus dem Chaitanya-Lila über diesen Punkt, dass man im Brahman-Plan an Bedeutsamkeit gewinnt. In dieser Illustration möchte ich auch sagen, jemand, der anfängt über, sagen wir mal, der anfängt seine Stellung in Krishnas Plan zu verstehen, solch ein Devoti verliert automatisch Angst und Sorge. Dem Augenblick, wo du weißt, wo dein Plan ist, wo dein Platz ist im Plan Krishnas, wirst du unbesorgt, glücklich und freudig. Selbst der Tod, der so sehr gefürchtet wird vor den bedingten Seelen, verliert sein Schrecken für jemanden, der fest verankert ist in dem Plan Krishnas. Ein gutes Beispiel ist hierfür, was im Shoka Satana von Bhakti Vinod Thakur beschrieben wird. Es ist ein kleines Werk, was über Lord Chaitanya Mahaprabhus Begegnung mit dem Tode spricht. Vielleicht haben es manche von euch schon gehört, ich möchte es hier nochmal erzählen. Chaitanya Mahaprabhu hat ja täglich im Hause von Srivas Thakur langanhaltende Kirtans gemacht. In diesen Kirtans waren zunächst einmal nur Eingeweihte zugelassen. Denn in diesen Kirtans hat Lord Chaitanya Mahaprabhu im Ozean der Prema getanzt. Es wird beschrieben, dass Lord Chaitanya so ekstatisch wurde in diesen Kirtans, dass es kein Außenstehender verstanden hat. Und sein Kreis, ein analoger Kreis, so schnell hat Mahaprabhu gewirkt. Dann hat er so getanzt, dass er mit den Füßen den Kopf berührte. Sehr, sehr ekstatisch. Hin und wieder kam es vor, dass zwischen seinen Gelenken ein Zwischenraum von 20 bis 30 Zentimeter war. Dann ist er wieder zusammengefallen, auch auf den Boden gefallen und seine Zähne haben geklappert, ganz schnell, dass die Devotis Angst hatten um die perlenähnlichen Zähne des Herrn. Und Lord Chaitanyas Kirtans waren so ekstatisch, dass kein Außenstehender es verstehen konnte. Nun einmal ergab es sich, dass Lord Chaitanya ein leichtes Gefühl der Traurigkeit im Raum verspürte. Und am Ende ging er dann hin zu seinem, zu Shivas und sagte, was ist los? Och, sagte Shivas, nichts. Aber wo merkte sofort, dass etwas los war und fragte, was ist los, Shivas? Shivas sagte, mein Sohn hat gerade den Körper aufgegeben. Und seine Mutter und die Schwestern sind alle um ihn versammelt und weinen und weinen und weinen. O, sagte Chaitanya Mahaprabhu, warum hast du mir nichts davon erzählt? Ah, sagte Shivas, ich wollte deinen Tanz nicht unterbrechen. In dem Augenblick weinte Chaitanya Mahaprabhu über den Devotee, der so sehr im Dienst, dass er nicht mal sein eigenes Kummer, sein eigenes Kummer in Betracht zog und weinte, fiel ganz kurz in das Klagen hinein. Und dann sagte er, Shrivas, zeig mir deinen Sohn. Shrivas geleitete ihn dann nach oben und dort sah er, wie die Schwestern und die Mutter mit, also hysterisch vor Leid, da waren und weinten und weinten und weinten. Er war gerade gestorben im Kirtan. Chaitanya Mahaprabhu nahm seine Hand, legte die auf die Brust und sagte, mein Lieber, warum bist du frühzeitig gegangen von deinen Eltern? Plötzlich, durch Lord Chaitanyas Wunsch, kam die Seele noch einmal zurück. Der Körper erwachte zu leben und er sagte, ich bin gegangen, weil es dein Plan war, dass ich gehe. Durch deinen Plan kommt man in einen Körper und durch deinen Plan verlässt man den Körper. Ich hatte schon viele, viele Eltern vor diesen Eltern und werde durch deinen Plan entweder noch andere Eltern annehmen oder zurück zu dir gehen. Und dann erklärte plötzlich der verstorbene Sohn, dass alle von uns nach einem Plan Krishnas gehen, den wir entweder kennen oder nicht kennen. Aber diejenigen, die gefallen sind in die täuschende Energie, machen ihren eigenen Plan und versuchen nach diesem eigenen Plan unabhängig vom Plan Krishna glücklich zu werden. Unser ganzes Unglück im materiellen Leben liegt daran, dass wir nicht den Plan Krishnas erkennen wollen. Das ist total ganz deutlich an die Wand gezeichnet. Macht das nicht. Und jedes Mal, wenn wir nach dem Plan Krishnas handeln, merken wir, wie glücklich und wie zufrieden wir sind. Wir hatten vor ein paar Tagen, also die Zeit ging so schnell vorbei, vor ein paar Tagen die Einweihung von dem Giri Govardhan Projekt. Und Rosi und Dieter waren so glücklich da, denn sie merkten, dass dieses ganze Projekt und in einem Plan Krishnas war. Ist es nicht so? Das muss man so sehen. Ne? Jeder von uns weiß, wenn er einen Plan Krishnas entdeckt im Leben und sich den Plan Krishnas nicht verstellt oder verstockt, sondern einfach danach handelt, dann geht das Leben so glücklich. Wenn wir aber unsere eigenen Pläne machen, wie Herr und Frau Flo, und das so schrecklich wichtig nehmen. Was ist dann unser Leben hier? Sagt er dann. Also, nicht hier. Man tut und tut und tut, aber da ist keine Ekstase in dem, was man tut. Da ist kein innerer Wachstum in dem, was man tut. Das ist einfach nur trocken und hohl und Hoffnungen wandeln sich in Frustration, Frustrationen wandeln sich in ein flaues Gefühl in der Magengegend und das ganze Leben wird zu einem Horrorakt der Langeweile.
Deswegen, liebe Devotees, hier ist das Mittel, wie ein unbedeutendes Flow-Dasein zum etwas Bedeutungsvollen sein kann. Such nach dem Brahman-Plan. Jemand, der den Brahman-Plan erkannt, nimmt den Flug des Adlers, so sagt das Bhagavatam, über alle Hindernisse hinweg. Jemand, der nicht den Brahman-Plan erkennt, nimmt den Flug der Fliege. Wird vielleicht sogar noch zu einer Störung. Das ist meine Abschiedsbotschaft. Hoffentlich habe ich euch. Seht mal, es geht mir nicht darum, ein Gefühl der Minderwertigkeit zu erzeugen. Es ist wirklich sehr wichtig, um zu unterscheiden zwischen dem Gefühl der Demut, wo man sich bereitstellt als ein Mittel in einem Plan, und einem Minderwertigkeitskomplex, wo man einfach nur im materiellen Bewusstsein ist. Ich glaube, das war mir sehr wichtig, das herauszustellen, den Unterschied. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Sehr wichtig. Wir tun das nicht immer ausreichend, diesen Unterschied feststellen. Das ist meine Meinung. Nicht immer gelingt es allen Devotees, in ausreichendem Maße diesen Unterschied zu realisieren. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen?
Manchmal ist es ja so, dass jemand sich unfähig sieht, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, zu leben, Prinzipien einzuhalten und dann so sich unterwegs fällt. Und dann mag man vielleicht sagen, ja, du musst da sehen, damit abfinden, wo du stehst und dann von da aus Fortschritte machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man sich ja auch dem sich fühlen soll, ne? Und sich nicht damit zufrieden geben soll, immer in einem Zustand, der nicht
optimal ist.
So, wann ist das ein gesundes Verständnis, dass man unzufrieden ist und das eine positive Unzufriedenheit, und wann ist es einfach eine Minderwertigkeit zu kompensieren?
Stehen lässt. Ich finde gut, Adishesh Prabhu, dass du gleich bei diesem Punkt einhakst. Es gibt das ja tatsächlich im spirituellen Leben, sagt Adishesh, dass man sich unzufrieden fühlen sollte und sich auf die sozusagen ja mal in die mal einen Gang zulegen sollte. Nicht? Wie kann man, wann ist das Minderwertigkeitskomplex? Und wann ist es Demut? Dieses Gefühl der Unzufriedenheit, was ja gesund ist. Ich würde sagen, es ist ein Minderwertigkeitskomplex, wenn man nur über materielle Dinge nachdenkt, seine Unfähigkeiten und seine, dass alle andere machen es viel besser, so kriege ich es nie hin. Bin immer der Letzte in der Reihe und ein Unglücksrabe, alles gelingt mir nicht. Selbst die Beziehung zu meinem spirituellen Meister ist Lichtjahre, ist dann in der Distanz gerückt, nicht? Und so weiter und so fort. Das ist eine Negativprojektion. Was man machen kann, ist, man sollte sich nach spirituellen Größen orientieren. Du einfach zum Beispiel meditierst, Krishna kann alles möglich machen. Es ist für keinen Devotee nötig oder für keine noch so unqualifizierte Person sich minderwertig zu fühlen. Denn Krishna hat eine andere Mathematik als wir. Krishna betrachtet das, was jemand, sagen wir mal, das, was jemand zurückhält. Krishna akzeptiert von jemandem, der etwas gibt, selbst wenn es unbedeutend ist, das, und betrachtet das, was dieser Devotee gibt, zum Teil als bedeutender, wenn er nichts zurückhält, als das, was ein reicher Mann, als ein, wenn zum Beispiel eine arme Bettlerin Krishna ein Rupi auf den Altar hinlegt, betrachtet er das als wichtiger Service, als wenn ein großer, reicher Mann 20.000 Rupien gibt. Denn die Bettlerin hält nichts zurück für sich, aber der reiche Mann hält noch viel für sich zurück. Also mit diesem Maßstab braucht man sich nicht minderwertig zu führen. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass ich viel über dieses Thema nachgedacht habe, weil im Vergleich zu meinen Gottbrüdern habe ich das Gefühl, dass ich nicht große Dinge tue im Leben, ja, im Service. Aber ich bin tröstlich, ich bin ein einfacher Mensch, früh gejoint, nichts Besonderes. Ich gebe alles, was ich habe. Und ich weiß, dass Krishna das akzeptiert. Braucht sich nicht minderwertig zu fühlen. Eine Ameise braucht nicht ein Elefant zu werden, wie jedem freundlichen Zerbrauch immer so schön. Wenn die Ameise tut, was sie tun kann, spatteli. Das ist ausreichend. Ne? Reicht völlig aus. Aber seht, derjenige, der selbst der mit den größten Ergebnissen, wird sich immer, wenn er nicht demütig ist, wird immer noch Anlass finden, im materiellen Bewusstsein zu sagen und sagen, oh, der macht mehr, ich bin neidisch auf den. Selbst mit den größten Ergebnissen. Krishna. Ja? Ich habe deine Frage nicht so ganz direkt beantwortet. Also, ich habe, glaube ich, das war aber der Punkt, glaube ich, ne? Ishwari?
Wie soll man
hingehen
lassen? Hört und sieht, dass Hindernisse da sind und denkt, die Hindernisse sind unglaublich groß. Und
mit dieser Geste meine ich, muss ein bisschen lauter sprechen, ja, weil das Flussrauschen so ist. Ja. Wie soll man Hindernisse überwinden? Ja. Mit Krishna. Sonst geht es nicht. Wenn Hindernisse kommen und wir sind minus Krishna, oder wir verhalten uns, wenn Hindernisse kommen, und machen Vaishnava-Apparat hast, sodass Krishna weggeht, dann werden die unüberwindbar. Die kleinsten Hindernisse, ich will, werden unüberwindbar, minus Krishna, wenn wir ohne Krishna sind. Krise bedeutet Krishna. Weil in dieser Zeit erkennen wir, spätestens dann erkennen wir, ich muss jetzt bei Krishna Zuflucht suchen, sonst bin ich verloren. Aufgrund dieser Tatsache hat Königin Kunti gebetet, lieber keine angenehme Situation für mich. Ich will die Krisen. Sie sagte, ganz klar, wie schön es war, als wir verfolgt wurden. Wie schön es war, als wir, als unsere Wohnstadt, der Palast, angezündet wurde. Weil da warst du mit uns zusammen. So, es geht da nicht um die um das Feuer, dass sie eine unnatürliche Zuneigung zu Häusern hatte, die in Feuersbrunst waren, oder dass sie das Gemetzel des Krieges liebte. Es ging um Krishna dabei. Mit Krishna können wir jede Krise leicht überwinden. Und Krishna schickt uns manchmal Krisen, damit wir wieder dazukommen, uns an Krishna zu wenden. Kennt ihr das, eine Krise kommt und sie wird unerträglicher und unerträglicher und unerträglicher und versucht alles an materiellen Arrangierungen um zu verhindern. Also wenn zum Beispiel eine Krankheit kommt und nimmt diese Medizin und irgendwann sagt man, Krishna, ich weiß nicht mehr weiter, bitte helf du. Und dann kommt Krishna. Aber manche von uns sind solche Dickköpfe. Oder Köpfinnen. Dickköpfinnen. Oh. Dass sie so noch mehr und noch mehr und noch mehr. Die liegt schon auf dem Boden. Nicht, werden schon an den Boden gedrückt. Ah, aber trotzdem, nein, ich mach das noch. Ich muss noch dieses Kopf schreiben. Stimmt es nicht? Weil wir erst irgendwann sagen, wir, oh, Krishna, jetzt, ich glaube, es ist das höchste Zeit, dass ich mal wieder mich an dich wende. Und das Schöne ist, schon nach relativ kurzer Zeit, wenn ein Devote sich an Krishna wendet, wandelt sich plötzlich alles. Also ich habe es schon tausendmal erfahren im Leben. Jetzt zum Beispiel, ich muss euch wirklich sagen, ich habe die größte Ernüchterung in meinem Leben. Ich habe gedacht, ich wäre ein bisschen fortgeschritten, aber das ist nicht der Fall. Ich habe einen Reisefieber gekriegt. Es war so schlimm, ich konnte schließlich nur noch Haferschleim essen. Nicht, Regina? Nur noch Haferschleim. Und von allem habe ich wie ein Spatz genommen. Vor Reisefieber. Dann habe ich gemerkt, das Problem, es ist nicht Reisefieber, ich freue mich einfach so wahnsinnig auf. Ich bin halt jung, ich kann mich noch wirklich freuen. Also wenn ich mich wirklich freue, dann ist alles vorbei bei mir. Dann nicht, also es ist nicht so schlimm, ich muss mich hier ein bisschen rechtfertigen, sonst denkt ihr alle, ihr könnt mir auf der Nase rumtanzen. Ich muss hier ein bisschen hier meinen ledierten Ruf halten. Es war einfach nur Vorfreude, aber ich war so im Eimer von der Aufregung. Und da habe ich irgendwann gemerkt, jetzt muss ich mich an Krishna wenden, sonst bin ich verloren. Ist ein schlechtes Beispiel, das ist nicht ganz so, wie ich es jetzt erzähle, aber ihr wisst, was ich meine. Wir müssen uns an Krishna wenden. Das ganze Drama unseres Lebens, also das Auf und Ab, ist nur dazu bestimmt, dass wir merken, oh Krishna, Krishna-Bewusstsein ist ganz einfach. Es lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen. Wie würdet ihr Krishna-Bewusstsein definieren? Ja. Lalita tippt viele meiner Briefe. Also das ist immer eine Weile. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Also dass es so schnell ging. Ja. Also ich hätte gerne noch so viele Antworten. Lalitas Antwort ist richtig. Das ist die ganze Zusammenfassung des Krishna-Bewusstseins. Immer an Krishna denken und ihn nie zu vergessen. Deswegen machen wir diesen ganzen Tag danach, stehen früh morgens auf und machen, was immer wir machen. Ihr beide zum Beispiel habt erzählt, dass es manchmal schwer ist in der Schule, wenn die unwissenden Schulkameraden sagen, ach, ihr seid in der Sekte, Radha-Seva. Ist es nicht so? Manchmal einfach hart, das hören zu müssen. Aber ihr solltet dann sofort euch erinnern, ach, Krishna, du bist meine einzige Zuflucht. Selbst diese sogenannten Freundinnen, die ich habe, sind zwar nice zum Spielen, aber Zuflucht, das finde ich nur bei dir, Krishna. Ist es nicht so? Das muss man einfach dann denken. Dann wird man glücklich. Heute hat Professor Weber Radhika und Radha-Seva gesagt, wie geht's denn in der Schule? Ach, du sagst, Radhika, es ist langweilig. Und dann sagt Professor Weber, das ist nichts Besonderes, das ist immer in der Schule so. Andere von den beiden hat dann gesagt, ach, wir sind, manchmal geht's nicht so gut, die sagen denn so, Sekte und so. Und sagt Professor Weber, ach, da macht euch nichts. Einfach weitermachen. Krishna wird schon für alles sorgen. Krise bedeutet Krishna. Denkt mal das nächste Mal dran. Fängt ihr beides mit H an. Also man könnte das, wenn die Krise da ist, könnte man eigentlich sofort Krishna denken. Was ja der gleiche Initial ist. ziemlich gemacht, oder? Bis du das mal ausprobieren da ist. Wenn Ehekrise ist, Krishna. Wenn Autokrise ist, Krishna. Königin Kunti lehrt uns das. Und sie war eine Königin. Das ist eine sehr anspruchsvolle Lehre. Weißt du, es gibt eine interessante Überlegung. Hin und wieder überlegen sich die Votis, die älter werden, warum habe ich so oft Krisen in meinem Leben? Ich bin doch so lange dabei und so weiter. Es gibt einen Unterschied zwischen einem jungen Devotee und einem älteren Devotee. Der junge Devotee tut sehr oft Dinge, wobei er etwas für sich tut. Ich weiß zum Beispiel, dass ich auf Sanktan ging, damals, als ich jointe, für mich. Ich war ein total unkonventioneller Mensch. Ich liebte das einfach, auf dem Hamburger Jungfernstieg zu stehen. Mit langen Haaren und Dhoti. Nee, das war nicht erlaubt damals. Also so wie ich aussah. Und dann einfach ganz laut zu Hare Krishna zu singen. Ich liebte das einfach, wenn die sich umdrehen. Das war einfach, die Leute sich umdrehen. Gerade die kühlen Hanseaten. Dann habe ich ein gewisses Freudegefühl gespürt. Später als älterer Devotee habe ich manchmal das Gefühl gehabt, auch jetzt wieder auf Sanketan zu gehen. Und dann, es war ganz stark letztens, wo wir durch die Zeile gegangen sind. Nicht Zeile Frankfurt, Adi Shish kann euch erzählen, was das bedeutet. Habe ich gedacht, oh, ich würde so gerne in Goloka Dham jetzt sein. Wir hatten so einen anstrengenden Turnus und ich wusste schon, zu diesem Sanketan wird keiner kommen. All die Hochwürden unter den älteren Vishnupada-Schülern sind alle in der Komfortzone und ich muss hier mit den jungen Devotees das machen, die alle falsch singen und so weiter, aber immer ich und nie die anderen und so weiter. So ging ich zum Sanketan hin und merkte plötzlich, aha, gut, Sachidananda Swami, du tust das jetzt nicht für dich. Du gehst nur für Krishna auf die Zeit. Am Anfang können wir spirituelles Leben so führen und Krishna lässt das zu, dass wir noch unser Interesse da reinmischen. Und das ist, du wirst, wenn du mal ganz genau und ehrlich bist, wirst du dich wundern, wo überall dein Eigeninteresse noch auftritt. In den heiligsten Bereichen. Also wirklich, in den heiligsten Bereichen. Und ab irgendeiner Phase toleriert Krishna das nicht mehr. Ab irgendeiner Phase musst du dazu kommen, will Krishna dich dazu bringen, will auch dein spiritueller Meister dich dazu bringen, dass du anfängst, etwas nur für Krishna zu tun. Weil das da echtes spirituelles Leben anfängt. So, natürlich ist es immer gut, auf Sanketan zu gehen. Selbst wenn man dabei vielleicht noch Spuren des Eigeninteressen hat, was sich nicht vermeiden lässt, sind nun mal bedingt zu werden. Aber manchmal kann es sein, dass Krishna uns hindert, dass wir uns richtig durchregen. Und dann nochmal rauszugehen und sich Krishna hingeben. Da fängt es wirklich an mit dem spirituellen Leben. Heißt es nicht, dass diese Hingabe gibt es in jedem Bereich. Im Kochen gibt es diese Schwelle. Selbst im Grihastha Ashram gibt es diese Schwelle, wo man sich nochmal zusammenreißt für Krishna. Versuchen wir das zu nice zu machen, unser Grihastha Ashram, sodass wir beide inspiriert sind zu dienen und so weiter.
Überall kommt diese Schwelle und so. Warum? Die wir überschreiten müssen, um ernsthafte Devotee zu werden. Gut. Wovon dann?
Wenn man davon weglaufen will.
Wenn man von diesen Schwellen weglaufen will, kann man das machen. Das ist möglich. Aber sie kommen meistens, wenn man dann wieder ein bisschen sich erholt hat, kommen sie wieder in den Service auf. Manchmal mag es nötig sein, dass wir uns ein bisschen uns zu entspannen und sagen, okay, an dieser Front kann ich jetzt mal nicht weiterkämpfen, ich gehe an eine andere, kommt wieder auf. Es gibt ein Naturgesetz im spirituellen Leben. Wenn du etwas Höheres haben willst, musst du etwas Niederes aufgeben. Merkt euch mal dieses Gesetz. Wenn ihr etwas Höheres haben wollt, müsst ihr etwas Niederes aufgeben. Vergesst es nicht. Wann in diesem Bereich? Ja, Alexandra? Okay, ja, sogar.
Kann man unterscheiden, ob du wieder eingefahren bist oder ob du Krishna noch mal jemand folgt?
Wo kann man sehen, dass man tatsächlich Krishnas Plan folgt? Das ist nicht immer einfach. Am besten ist es, wenn wir den einen rein Gottgeweihten fragen und ihn um seinen Segen bitten und ihm sagen, bitte sag mir, was ich tun soll. Das ist mir so klar geworden, schon seit einiger Zeit, in der Verbindung mit einem, also bei den Lotusfüßen eines rein Gottgeweihten Schutz zu finden. Das ist so eine Segnung. Wenn man denn unter der Obhut eines spirituellen Meisters spirituelles Leben praktiziert und wirklich vor ihm nicht wegläuft, wie wir es meistens versuchen zu tun, dann wird unser Leben plötzlich sehr, sehr verbunden. Zum Beispiel, wenn ich selber versuche herauszufinden, wie kann ich in Krishnas Plan sein, dann nehme ich Kontakt mit Srila Prabhupada auf. Ich lese in den Büchern. Sehr schnell merkt man dann, wo ein falsches Konzept ist, wo das richtige Konzept ist. Und plötzlich hat man den Punkt und lebt und ist drin. Und dann ist der Enthusiasmus unbrechbar. Wenn man jetzt noch keinen spirituellen Meister hat, sollten wir, jeder macht das mal zum Lesen. Und auch wenn wir einen spirituellen Meister haben, aber irgendwie nicht genügend Sicherheit haben oder einfach so kompliziert sind oder was, wenn wir dann einfach Zuflucht suchen bei der Überseele, bei Krishna, gibt Krishna uns sehr oft ein Zeichen, was zu tun ist. Man liest in den Schriften und plötzlich weiß man, es ist ganz klar. Die Überseele wirkt durch viele, viele, viele Kanäle hindurch. Das sagt Krishna Prabhupada sagt das in einer Erläuterung zu Krishnas Vers, dass selbst wenn jemand einen spirituellen Meister hat, aber den nicht nutzen kann, diese Beziehung, aus irgendeinem Grunde, wird die Überseele doch im Herzen den Devotee inspirieren und führen. Paramatma. Gut, jetzt haben wir 8:30. Nigras Frage muss aber noch beantwortet werden. Gut. Dann möchte ich mich von euch offiziell verabschieden. Also morgen werde ich noch eine Vorlesung im Tempel geben. Wenn ich jetzt, ich muss gleich nochmal mit Gopal sehen, den letzten Check machen, ob alles drin ist. Oder ob wir vielleicht zu viel mitgenommen haben. Das ist nämlich auch gut möglich. Ne? Ich möchte euch bitten, mich zu unterstützen in der Pilgerreise. Kommt die Überraschung. Warte bitte, ich sehe, ihr seid die Überraschung, ne? Willkommen, liebe Überraschung. Ich muss nur gerade einen letzten Punkt machen. Ich möchte euch wirklich bitten, mich zu unterstützen in dieser Pilgerreise. Euch interessiert vielleicht, wie ihr das tun könnt. Viele von euch haben mich finanziell unterstützt, indem sie Spenden gegeben haben. Ich habe sogar 80 Mark, die ich an die Tempel verteilen darf, gekriegt und an die Bridge-Party. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Zeit der 3 Monate versucht, ordentlich Krishna-bewusst zu sein. Das unterstützt einen nämlich sehr. Und bitte, bete zu Radha Madan Mohan. Bitte bete zu ihnen, dass sie einfach mir die Kraft geben, meine Gelübde sozusagen auszuüben an den heiligen Orten. Denn ich weiß, wenn ich in diesem Gelübde drin bin, bin ich beschützt vor allen äußeren Hindernissen, die manchmal auf einer solchen Reise eintreten. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr versucht, auch in der Zeit anderen zu helfen, die nicht so im Krishna-Bewusstsein, die im Krishna-Bewusstsein Schwierigkeiten haben, nicht so sehr immer um Hilfe fragt, sondern Hilfe gibt. Das würde auch sehr, sehr supporten. Es ist ein feines Gesetz, was ich hier nicht erklären kann, weil es zu lange dauert und so weiter. Gut. Ja. Hare Krishna. Ich komme zurück am 1. Ich weiß nicht, also der Flug ist gebucht für den 30. November. Und ich möchte gerne Folgendes machen. Ich möchte in der Mitte der Strecke, werde ich Lalita einen Brief schicken, wie es war, dass wir ein bisschen Kontakt haben. Und Lalita wird euch den Brief zugänglich machen. Und wenn einige von euch das wissen mögen, solltet ihr Lalita eure Adresse geben, was ist sehr vereinfacht, eure Postadresse, dann könnt ihr diesen Brief bekommen. Ich habe diesmal nicht so eine lange Adressenliste mitgenommen, wie ich es normalerweise tue. Ich habe aber eine lange Gebetsliste mitgenommen. Wer noch auf die Gebetsliste raufgesetzt werden will, möchte im Abschluss zu mir kommen. Denn, ich habe da so eine bestimmte Methodik. Ich habe da den Namen und was sie wollen. Und dann nehme ich ein Bad an einem heiligen Ort und bete da und tauche einmal unter für die Person. Das habe ich von Lokanath Maharaj gelernt. Oder von, ja, ich glaube, Lokanath Maharaj hat mir das gesagt. Ich weiß, einmal war ich in der Ganges und hatte so eine Riesenliste. Und es hörte nicht auf. Und dann kam Jaipataka Maharaj mit seinen Schülern und sah mich immer untertauchen und sagte, Maharaj, what are you doing? Have you lost something? Aber ich wollte es nicht so öffentlich sagen. Und habe ich gesagt, also komm, du sagst es privat. Und er sagte, oh, put me also on your list. Hatte ich noch einen Namen mehr. Und dann kam als nächstes Gopa Krishna vorbei. Und Gopa Krishna war ich. Und hat auch gesagt, hast du was verloren? So haben wir das nicht. Nein, das ist okay. Viel Arbeit hier. Meine ist ja auch noch auf die Liste drauf. Also, nimm das irgendwie sehr ernst, diese kleinen Sachen. Gut, jetzt wollen wir ich soll das nicht sagen, das müsst ihr das sagen. Thank you.
Thank you.
Weiß der gar nicht, was ich jetzt antworten soll. Was soll ich, die tief empfundene Zuneigung? Ach, vielen herzlichen Dank. Also, ja, ich habe mir gedacht, als sie anfängt mit den Lichtern, aber dann habe ich gedacht, dass es eigentlich die vedische Kultur ist, eine Aratik zu machen zu Devotees. Und man hat einen ganz bestimmten Sinn. Wenn man ein Feuer jemanden weit mit tiefer Zuneigung, verbrennt das Unglück, was diesen auf dem Wege zutreffen könnte. Zum Beispiel, wenn wir Krishna eine Arati darbringen und das Feuer opfern, meinen wir damit eigentlich, dass wir jetzt das Unheil, was auf Krishnas Wegen eintreten könnte, wegnehmen wollen. Natürlich kann auf Krishnas Weg kein Unheil geschehen, denn er vernichtet alles Unheil. Doch wir drücken so unsere Liebe und unsere Zuneigung aus. Und wirklich, als ihr so das Licht geopfert habt, zuerst was und dann so schön gesungen habt, mit unserer Sharishi so eine schöne, ja, mit so viel Herzlichkeit die Stimme ausgestattet. Ich möchte mich sehr, sehr bedanken dafür und ich glaube, dass ihr ja durch diese kleine Zeremonie und durch diese ja Wertschätzung wirklich das ganze Unheil von mir genommen habt, was eintreten kann. Ich fühle mich jetzt total sicher und stark auf die Reise, ganz im Herzen. Und es richtig gespürt, wie das so dunkle, alles was noch so belastend war, von mir gegangen ist. Und bin richtig glücklich und ja, also es war eine sehr, sehr nice.
Ich habe sonst auch noch auf die Liste.
Gerne. Ja. Bevor jetzt also jeder das sagt, mich auch, ich bin da unten, ihr könnt mir dann den Namen geben und das spezielle Anliegen, was ihr habt. Ich muss dazu sagen, ich bin ganz fest der Ansicht, dass wir auf diesem Projekt versuchen können, das wahrzumachen, was im Augenblick in unserer ISKCON als etwas gesehen wird, was verbessert werden muss, nämlich diese zuneigungsvollen Beziehungen unter Vaishnavas. Dieses Projekt hat seit einigen Wochen eine Seele bekommen, nämlich gerade Madan Mohan. Eine Seele, die so stark dieses Projekt mit Leben erfüllt, dass es niemandem entgeht. Ich war heute, also heute hatten wir den Professor Weber und seine Frau zu Gast. Und mir ist wirklich aufgefallen, sie standen beide längere Zeit, also lange vor dem Altar und haben richtig zu Radha Madan Mohan gebetet und Zwiesprache geführt, was ich sonst nie gesehen habe. Also richtig sich geöffnet dem Einfluss der Deities. So lange, dass für mich dann klar war, jetzt soll ich so vorgeben, als hätte ich was zu tun. Kennt ihr das, wenn man jemanden alleine lässt, weil er so bewegt ist? Nicht? So bin ich dann, habe ich mich sozusagen im Staube gemacht, um die alleine das auskosten zu lassen, die Barmherzigkeit von Radha Madan Mohan. Also selbst Leute, die nicht ein Sadhana praktizieren und einfach nur gottesbewusst sind in ihrem Leben, wie Professor Weber und seine Frau, sind gottesbewusste Menschen, spüren plötzlich, Radha Madan Mohan sind hier. Und wir könnten hier eigentlich, also das ist meine Überzeugung, wir könnten hier das verwirklichen, was eigentlich in unserer Bewegung eben wahrgenommen wird als ein Punkt, an dem noch stark gearbeitet werden muss, nämlich diese Liebe, diese zuneigungsvollen Beziehung, die im Krishna-Bewusstsein, wo man gemeinsam Krishna dient. Hier ist es möglich, weil eben Radha Madan Mohan da sind und nicht da sind, wie sie vorher waren,
auf der Farm gab es sie ja auch schon, sondern sie haben diese spezielle Mut der Barmherzigkeit. Selbst als Radha Madan Mohan weggegangen sind von der Farm, haben einige Devotees gespürt, dass plötzlich, das war die letzte Arti, waren es andere Devis auf dem Altar. Harish Chandra Prabhu und hat mir gesagt, dass viele Devotees einfach gesagt haben, jetzt könnt ihr alles beten von Radha Madan Mohan. Die haben total sich gechanged und sind jetzt hier in einem Mercy-Inkarnation und sehr, sehr zugänglich für uns alle. Und ich möchte euch da inspirieren. Ich selber für mein Leben bin, ich werde eine sehr starke Änderung haben, wenn ich von Indien zurückgekommen bin. Und ich bin mir noch nicht ganz klar, was es sein wird, aber es hängt mit diesen Detis zusammen. Das, so viel weiß ich, und ich will jetzt natürlich nicht dem vorweggreifen, was geschieht auf dieser Reise. Eine Reise, eine Pilgerreise tritt man an mit vielen Fragen und mit einem inneren Bedürfnis nach Veränderung sehr oft. Und ja, ich bin da sehr, es geht in die Richtung, dass ich wirklich meine Service-Energie, die auf so viele Dinge verbreitet ist, wie Marmelade, die über ein ganz großes Brot geschmiert ist, ein bisschen konzentrieren möchte in diesen Bereich hinein. Und da werden sich bestimmt viele Möglichkeiten geben der sehr nice Zusammenarbeit. Also vielen herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, ich fühle mich immer ein bisschen sehr berührt, weil ich natürlich, ja, es wäre schön, wenn alles, was ihr über mich denkt, wahr wäre, aber ja. Ich bin eine bedingte Seele, die sich bemüht. Anyways, vielen Dank, Gott. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr froh. Das war ein sehr schöner Abschluss. Es war ja eine Überraschung und ein Geschenk. Also ich habe mir wirklich eine Freude gemacht. Und es war auch richtig in der vedischen Tradition. Also es ist jetzt der Gast, den man verabschiedet, dem sollte Unheil genommen werden auf dem Wege und Inspiration gegeben werden. Das ist sehr gelungen. Ja. Schön. Krishna, Krishna. Ich würde sagen, obwohl wir sicherlich noch weiter verbringen könnten, Zeit verbringen können, dass wir uns hier verabschieden, dass es nicht so spät wird und wir nicht so, also man soll eine Reise anfangen, wenn man morgens zu den Detis gleich geht und so, nicht? Also das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir nicht zu spät ins Bett gehen. Gut, ich werde als Erster rausgehen, sodass ihr, wenn ihr euch auf die Liste eintragen, also müsst ihr sagen, was ihr genau wollt, Stärke, also spirituelle Stärke und so weiter, wofür ich beten soll, oder wenn ihr nichts sagt, nehme ich an, ein allgemeines Gebet für euer Kirche, dass es euch im Krishna-Bewusstsein besser geht. Ja, so können wir es so machen. Ich gehe also zuerst raus, dass ihr mir das sagen könnt beim Rausgehen. Also nochmals vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon, ja, wie soll man sagen, ja, nein, so kann man nicht sagen, ich freue mich schon zurückzukehren. Jetzt machen wir erstmal Reisen. Ich will jetzt erstmal das Reisen so. Ich denke erstmal nicht an Zurückkehren. Srila Prabhupada Ki Jai! Srila Tagore Sonda Ki Jai! Srila Radha Kunya Vihari Ki Jai! Srila Sadbhuja Murti Ki Jai! Go, Bhimana! Arya! Divanga Shiva Jatana Vyatki! Yeah!